HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Diesen Winter kommt etwas Großes auf Sie zu.
Der Vorsitzende der SPD muss die Souveränität haben, den vorzuschlagen, der fürs Land und für die SPD der bessere Kandidat ist, mit den besseren Chancen.
Glück auf, Glück auf.
Die SPD hat den Anspruch, dieses Land zu führen, als die führende Regierungspartei in diesem Land.
Ich glaube, er kann eine echte Opposition gegen Rechtsruck und für eine neue, erstarkte Linke in Deutschland wirken.
Wir müssen die alten Zöpfe abschneiden, mit den alten Ideen aufhören, die nicht mehr funktionieren.
Was wir vorschlagen, ist klar sozialdemokratisch geprägt. Oder besser gesagt, es ist Ausdruck einer erneuerten Sozialdemokratie in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Es kann sein, dass ich die besten Chancen habe, für die SPD die Bundestagswahl zu gewinnen. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Aufgabe übernehme.
Aber warum soll ein Stahlarbeiter im Ruhrgebiet die SPD wählen? Warum soll ein französischer Bäcker einen Sozialisten im höchsten Staatsamt haben wollen? Und warum soll ein junger Arbeitsloser in den Niederlanden sein Kreuz bei Sozialdemokraten machen? In den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland stehen in diesem Jahr Wahlen an. Und in diesen Wahlen entscheidet sich das künftige Schicksal der Sozialdemokratie. Bleibt sie in Deutschland und in den Niederlanden eine einflussreiche Volkspartei? Und schafft es die französische Linke, die Reihen gegen rechts zu schließen? Der Wahlreigen beginnt im März in den Niederlanden, dann folgen die Franzosen im April und Mai. Im Mai ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und am 24. September die Bundestagswahl. Danach werden wir nicht nur wissen, wer uns künftig regiert, wir wissen dann auch, ob die Europäische Union in der bisherigen Form noch eine Zukunft hat. Zerfällt nämlich die Sozialdemokratie, dann kriegen wir ein Europa, vor der uns gruseln muss. Und wer will das schon außer jenen, die in Abschottung und Nationalstaat alter Prägung ihr Heil suchen? Deshalb haben wir heute getitelt Europas Sozis, Seit an Seit. Ja, aber wo schreiten sie denn? Fangen wir mit unserer Recherche in Nordrhein-Westfalen an. Das deutsche Hemd ist uns nämlich erstmal näher als französische und holländische Hosen. Unter diesem Hemd schlagen seit vorgestern die Herzen der Sozialdemokraten mit erhöhter Frequenz. Da ist fühlbar der Blutdruck gestiegen, seit es einen Kanzlerkandidaten gibt, der Martin Schulz heißt. Der soll es jetzt reißen, nicht nur bei der Bundestagswahl, sondern möglichst schon im Kampf um die Macht in Düsseldorf. Wolfgang Otto berichtet.
Für Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen ist klar, wenn der Aufstieg aus dem Tief der bundesweiten Meinungsumfragen gelingen soll, dann muss er in NRW beginnen. Die Wahl im Mai im bevölkerungsreichsten Bundesland ist der entscheidende Stimmungstest. NRW ist die Herzkammer der Sozialdemokratie. Dort wohnen diejenigen, für die sich die Partei zuständig fühlt, sagt Marc Herter, stellvertretender Vorsitzender der NRW-SPD.
Wo insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in klassischen Industrien das Gefühl haben, wo ist denn mein Platz am Ende der Geschichte?
Am Ende der Geschichte von Globalisierung und Strukturwandel soll die SPD Orientierung und Sicherheit bieten.
Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen der Ort wird, wo das kleine, das hart erarbeitete Glück sicher ist.
Hinwendung zum kleinen Mann auf der Straße, Konzentration auf den sozialdemokratischen Markenkern, das Bemühen um soziale Gerechtigkeit. Das ist das Konzept, mit dem die SPD in den Wahlkampf zieht. Dafür steht die sozialdemokratische Regierungschefin in NRW, Hannelore Kraft, und dafür wird auch Martin Schulz stehen, der neue SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst. Da ist sich Hannelore Kraft sicher.
Der steht wie kein anderer für das Thema soziale Gerechtigkeit, Aufstieg durch Bildung. Und das wird er auch in diesen Wahlkampf mit einbringen.
Martin Schulz hat sich schnell auf die passende Grundmelodie eingestimmt. Der Refrain lautet:
Dass der tägliche Kampf
dass sich täglich behaupten müssen, der Paare, der Familien in dieser Gesellschaft und der individuelle Schutz und der individuelle Respekt, der in diesem Kampf jedem einzelnen Mann, jeder einzelnen Frau, jedem einzelnen Kind zusteht, im Mittelpunkt des sozialdemokratischen Denkens stehen muss.
Mit Martin Schulz als Spitzenkandidat hoffen auch die Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr auf einen Schub. Das Duo Kraft-Schulz werde gerade im proletarischen Stammland in beiden Wahlkämpfen gut funktionieren, so die Hoffnung.
Er ist jemand, der mit großer Kraft sich in den Wahlkampf werfen wird. Und wir aus Nordrhein-Westfalen werden ihn dabei ganz sicher und ganz intensiv unterstützen.
Für Irritationen an der Parteibasis hatte gesorgt, dass sich die Spitze der NRW-SPD in der Zeit der Kandidatensuche immer für Sigmar Gabriel ausgesprochen hatte. Und dann wurde es Schulz. Hannelore Kraft verweist auf ihren Willen zur unbedingten Loyalität gegenüber dem Parteivorsitzenden. Deshalb habe sie weniger gesagt, als sie wusste.
Für SPD-Verhältnisse ist das alles noch sehr rund gelaufen. Das darf ich auch mal mit einem leichten Augenzwinkern sagen. Die Entscheidung ist schon lange vorbereitet. Gehen Sie davon aus, ich war eng in die Entscheidungsprozesse eingebunden.
Die Ausgangsposition der SPD für die Wahl in NRW ist besser als die für die Wahl im Bund. Hannelore Kraft kommt auf Zustimmungswerte bei Meinungsumfragen von 60%. Die Partei liegt derzeit bei 30% im Land und damit gut 10 Prozentpunkte über dem Bundestrend der SPD. Sollten noch ein paar Prozentpunkte dazukommen, dann könnte die SPD als stärkste Partei aus den Wahlen im Mai hervorgehen und damit vor der Bundestagswahl zeigen, die SPD kann noch Wahlen gewinnen.
Aber diese Wahlen und die Wahlkämpfe, die werden in Deutschland nicht wie in den USA auf Twitter geführt, sondern auf den Straßen. Jedenfalls war das bisher so. Und deshalb sind hier jetzt die Einschätzungen des ehemaligen Chefredakteurs und jetzigen Chefautors des Kölner Stadtanzeigers gefragt, die von Peter Pauls. Vor welches Fabriktor sollte sich Martin Schulz als erstes stellen, wenn er demnächst in Nordrhein-Westfalen auf Stimmenfang geht?
Wenn ich Ihre Frage mit einer Umleitung beginnen darf, ich würde mich nicht vor ein Fabriktor stellen, sondern vielleicht in einen der vielfältigen Staus, die es einem unmöglich machen, Güter, Waren, Menschen an ihren Bestimmungsort zu bringen in Nordrhein-Westfalen, oder ich würde mich in ein Arbeitsamt stellen und schauen, welche Kundschaft haben wir da, wo haben wir den Wandel nicht richtig geschafft. Ich fürchte, wenn wir dann doch auf ein Fabriktor kommen, dann bedient man das übliche Nordrhein-Westfalen-Klischee. Dann stellt er sich vor irgendeine Zeche, denn das ist so die Ikonografie des Landes. Jeder Politiker ist da mal rußgeschwärzt herausgekommen. Aber eigentlich sollte Martin Schulz schauen, wo funktioniert, zum Beispiel im Sauerland beim Maschinenbau oder in Ostwestfalen mit dem Hightech, und wo funktioniert es nicht. Und das ist das Ruhrgebiet. Und da funktioniert nicht nur die Wirtschaft nicht, sondern da ist die Gesellschaft, aber auch die SPD vor erhebliche Probleme gestellt.
Herr Pauls, Sie sagen uns also, der Stahlarbeiter, der ist für die SPD nicht mehr wichtig. Es ist der Mensch, der im Stau steht?
Der Stahlarbeiter ist für die SPD so übermächtig wichtig, dass sie, glaube ich, darüber den Menschen vergessen hat, der im Stau steht. Mhm. Die Leute, die zur Verwaltung nach Düsseldorf fahren oder die nach Köln fahren, weil sie aus dem Umland kommen, weil sie sich in den Städten keinen Wohnraum leisten können. Ich glaube, dass Politik heute vor ganz neue Anforderungen gestellt ist. Ich will aber auch annehmen, dass Martin Schulz mit dem Schwung, mit dem man ihn erlebt hat, vielleicht imstande ist, diese Fragestellungen aufzugreifen und auch Antworten darauf zu finden.
Im vergangenen Jahr hat die SPD in Nordrhein-Westfalen 4.000 Mitglieder verloren. Das sind rund 3% der Mitgliedschaft. Das ist noch nicht dramatisch, aber es ist ein Trend. Kennen Sie Regionen an Ruhr und Rhein, wo SPD-Ortsvereine personell verweisen, einfach weil sich dort niemand mehr engagiert?
Die Essener SPD hat Schlagzeilen gemacht im vergangenen Jahr, weil herausragende Köpfe von ihr zur AfD übergelaufen sind. Und sie hat auch durch unglückliche Facebook-Posts auf sich aufmerksam gemacht. Es kann sein, dass sie auf SPD-Seiten kommen und sie wollen sich zu irgendetwas anmelden und sie erfahren dann, dass die Seite außer Betrieb ist. Das wird ihnen dann auch später mitgeteilt. Trotzdem haben sie hin und wieder mit einer Partei zu tun, von der sie denken, sie ist ein wenig unglücklich aufgestellt, und all das kommt dort zusammen, wo auch sonst die Probleme zusammenkommen. Das ist im Ruhrgebiet, wo eine Stammklientel der SPD nicht immer überläuft zur AfD, aber doch heftige Sympathien hat. Das ist auch sicherlich ein Problem der Union und es ist ein Problem aller Parteien. Ich glaube aber, dass die berühmten kleinen Leute, die die SPD ja für sich reklamiert, diese berühmten Antworten wollen. Der Busfahrer mit zwei Kindern, der sagt, wie soll ich von meinem Gehalt meinen Kindern eine Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen? Wie sieht's mit meiner Zukunft aus? Was tut die Partei für mich, die meine Partei sein wollte? Und die nächste Frage ist natürlich auch, was tun die anderen Parteien?
Trauen Sie das Martin Schulz zu? Was Sie eben formulieren, klingt ja wie der Beginn eines Wahlkampfprogramms.
Also Martin Schulz gehört zu den Politikern, die brennen. Er brennt ja, wenn man ihn erlebt als Redner. Er ist packend, er ist mitreißend. Er steht eigentlich für eine Politik, die in diesem Land nicht populär ist. Er hat ein sehr liberales Regime gefordert, was Schuldenerlass angeht. Griechenland, Italien, Frankreich. Das sind Positionen, die wird er, wenn er klug ist, im Wahlkampf nicht vertreten. Aber er gehört zu den Politikern, die auch angreifen können und die offensiv sind. Deshalb glaube ich, aus rein strategischen Gründen hat die SPD mit ihm als Spitzenkandidaten, der unverbraucht ist, der noch nicht durch diesen ganzen Schlauch der parteilichen Auseinandersetzungen gegangen ist, bessere Karten, als sie es mit Sigmar Gabriel hat, der ein respektabler erster Mann gewesen wäre.
Aber das alles geht ja gar nicht, wenn Martin Schulz das Wichtigste nicht gelingt, nämlich die eigenen Leute auf Vordermann zu bringen, auf die Beine zu bringen, raus aus den Denkstuben.
Da haben Sie völlig recht. Die SPD ist eine blitzgefährliche Partnerin, die sich im Handumdrehen, kann sie sich anderswohin umdrehen, sie kann andere Liebschaften entwickeln, will ich fast sagen. Sie ist anders als die CDU. Die CDU hat ihre Spitzenkandidaten und steht in fast in Nibelungentreue zu ihnen. Das ist bei der SPD auf eine tragische Weise anders. Die Basis ist schwierig. Sie wünscht sich jemand, der sie voranzieht und andererseits lehnt sie ihn ab. Aber auch hier will ich mal annehmen, dass der Schwung dieses begnadeten Politikers ausreicht, die Partei mitzunehmen. Aber das ist eine Perspektive, die ich sehe. Wer weiß, was die Wirklichkeit tun wird, gerade mit ihren Spitzenkandidaten, die dann ja auch Vorsitzende sein wollten und waren, ist die SPD immer geradezu herzlos umgegangen.
Aber wenn Nordrhein-Westfalen für die SPD verloren geht, sie dort nicht mehr die Ministerpräsidentin stellt, ist das dann ein Menetekel für die Bundestagswahl? Ist die dann schon gelaufen?
Man sagt ja, dass Nordrhein-Westfalen so eine Art Nation im Kleinen ist. Das ist die Generalprobe. Wenn es hier misslingt, dann ist das, glaube ich, ein Zeichen für den Bund. Wir stehen vor einer nordrhein-westfälischen Landtagswahl, die so viele Unbekannte birgt, dass ich keine Vorhersage abgeben mag. Gleichwohl hat man mit Hannelore Kraft eine integre Politikerin, allerdings auch nicht unbedingt die glücklichste. Nordrhein-Westfalen ist in den entscheidenden statistischen Rängen ist es abgeschlagen. Es ist eigentlich ein Land, das durch reine Größe punktet. Es ist das größte Flächenland, es hat die meisten Einwohner und es hat die größte Konzentration an städtischem Raum. Das ist zu wenig, um damit zu punkten.
Einschätzung des Chefautors des Kölner Stadtanzeigers, Peter Pauls. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgenommen. Und hier ist sie, nicht die Stimme aus dem Stau, aber die Stimme aus dem Jobcenter im Ruhrgebiet. Aufgezeichnet von Dimitri Kapitelmann, publiziert im Spiegel im März vergangenen Jahres.
Es ist im Grunde eine Ironie des Schicksals, dass ich in einem Jobcenter im Ruhrgebiet arbeite und mich unter anderem darum bemühe, Menschen einen Job zu verschaffen. Nach meinem Studium der Kulturanthropologie war ich nämlich auch etliche Monate arbeitslos. Wenn mein Computer hochgefahren ist, kommen schon bald die ersten Arbeitslosen, die wir Kunden nennen. Ich mag den Kontakt mit ihnen, aber die Gespräche sind sehr anstrengend und belastend. Zum einen, weil sich einige Menschen gegen jede Vermittlung sperren, zum anderen, weil ich sie oft in schlecht bezahlte Fließband- oder andere stupide Jobs drängen muss. Ich habe mich während des Studiums intensiv mit Karl Marx beschäftigt. Der würde hier ausrasten. Der Job kann sehr deprimierend sein, aber ich erlebe auch Höhepunkte. Kürzlich kam ein verschüchterter Mann zu mir ins Büro, der wegen Drogenbesitzes im Gefängnis gesessen hatte und frisch entlassen war. Der besaß praktisch gar nichts, außer den Kleidern, die er am Leib trug. Er brauchte ganz schnell einen Job und ein neues Umfeld, um nicht erneut ins kriminelle Milieu abzurutschen. Ich habe eine Umschulung für ihn organisiert, nun ist er auf Montage und verdient richtig gut Geld. Kürzlich rief er an und sagte, dass ich sein Leben gerettet hätte. Am meisten stört mich an meiner Arbeit die Allmacht der Zahlen. Es geht zu sehr um Statistiken und nicht um Menschen. Wobei ich sagen muss, dass einige meiner Kunden mich auch frustrieren. Da gibt es einige, die uns nicht respektieren und nur irgendwelche Sonderleistungen verlangen. Solchen Klienten möchte ich manchmal entgegenschmettern. Antrag abgelehnt. Raus aus meinem Büro, du Idiot.
Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Wohin schreitet die Sozialdemokratie und wie viele laufen mit? Das ist die Herausforderung für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Und das ist auch die bange Frage für die Sozialistische Partei in Frankreich. Deren Kandidaten präsentieren sich gerade den Franzosen im linken Milieu. Die Partei sucht nämlich händeringend nach jemandem, der dem rechten Front National die Stirn bieten kann. Aber schafft sie das mit diesem Personal? Schafft sie das bis zur Stichwahl am Sonntag? Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Eines ist klar, kommenden Sonntag schlägt die Stunde der Wahrheit für die französischen Sozialisten. Da nämlich müssen sie sich entscheiden, wohin die Reise geht. Mit dem Utopisten Benoît Hamon in eine linke Zukunft, die tatsächlich neue, für Frankreich unerhörte Ideen ausprobiert und sich endlich als linke Partei radikal definiert, bedingungsloses Grundeinkommen, totaler ökologischer Wandel, oder mit dem Pragmatiker Valls in eine linke Zukunft, die den Sozialisten ein sozialdemokratisches Antlitz verpassen will, mit Reformen aller Harz. Die Frage lautet ins Deutsche übersetzt: La Fontaine oder Schröder, Fundi oder Realo. Bei der Stichwahl am kommenden Sonntag, in der die Sozialisten eigentlich den Kandidaten für die Präsidentschaftswahl ausmänteln sollen, geht es längst nicht mehr darum, wer später Le Pen oder Fillon Paroli bieten kann. Keiner der beiden, weder Hamon noch Valls, wird es schaffen, die erste Runde dieser wichtigsten Wahl Frankreichs zu überstehen. Mit dem extrem linken und ziemlich erfolgreichen Jean-Luc Mélenchon und mit dem extrem erfolgreichen und ziemlich überparteilichen Emmanuel Macron sind bei der Präsidentschaftswahl im linken Lager zwei Kontrahenten zugange, die Valls und Hamon kaum überholen können. Mélenchon greift im ultralinken Lager die Stimmen ab, Macron schöpft die Mitte und die gemäßigten Sozialdemokraten ab. Die vier Präsidentschaftskandidaten des linken Lagers, dazu kommt übrigens auch noch ein Grüner, kannibalisieren sich also gegenseitig. Einzig Macron könnte es schaffen, in die Stichwahl zu kommen. Es geht bei der Wahl am kommenden Sonntag also um etwas anderes, um das Projekt Sozialisten 3.0, Sozialisten nach Hollande. Der amtierende Präsident hat seiner Partei diese Vorwahlen eingebrockt. Dass er jetzt noch nicht einmal mehr Interesse an ihrem Ausgang heuchelt, zeigt, wie weit er sich von seiner Partei entfernt hat. Für Hollande zählt nur mehr seine eigene Bilanz, sein Eintrag im Buch der Geschichte. Ironie dieser Geschichte, Hollande war lange der Einzige, der die Sozialisten zusammenhielt, nun könnte er ihr Totengräber sein. Denn auch diese Gefahr besteht, dass sich die Sozialistische Partei spaltet, dass sie auseinanderfliegt wie damals die SPD, die sich bis heute nicht davon erholt hat. Das Projekt Sozialisten 3.0 muss aber nicht zwingend zum Scheitern verurteilt sein, auch wenn kein Kandidat die Stichwahl um die Präsidentschaft erreicht. Die vielen Jungen, die Hamon um sich versammelt hat, zeigen, dass es eine Zukunft geben kann. Hamons Ideen, wie er Arbeit neu denkt, wie er sich mit der virtuellen Arbeitswelt und ihren Herausforderungen auseinandersetzt, können und müssen endlich auch die verkrusteten Strukturen der Parti Socialiste, der PS, sprengen. Insofern ist die Wahl am kommenden Sonntag auch eine große Chance für die Sozialisten. Sie können sich darüber klar werden, was sie für eine neue Linke werden wollen. Sozial, ökologisch, radikal. Angesichts der vielgestaltigen faschistischen Bedrohungen, angesichts eines ultrakonservativen Rollback in den Gesellschaften der Welt, wäre es vielleicht einmal Zeit, dass von Frankreich, dass von der sozialistischen Linken in Frankreich eine neue Revolution ausgeht.
Sind das also die Männer, die die französischen Sozialisten wieder auf Vordermann bringen? Die Kandidaten dieser Sozialisten, allesamt Leute aus dem Establishment, aus der Pariser Elite. Der eine war bis vor kurzem Premierminister, der andere Bildungsminister. Beide sprechen das Französisch der Eliteschulen, versprechen aber künftig eine ganz andere, viel bessere Politik zu machen. Ist das glaubwürdig? Ich fragte vor dieser Sendung die Politikwissenschaftlerin an der Sorbonne, Hélène Miard de la Croix. Diese Vorwahlen der Sozialisten vermitteln ja keine Aufbruchsstimmung. Die Mobilisierung ist mager. Erklären Sie uns das bitte.
Ja, was am Wochenende stattfindet, das sind Vorwahlen. Das ist etwas, was normalerweise in dem französischen Wahlsystem nicht vorgesehen ist, was aber eingeführt worden ist bei der letzten Wahl und jetzt neulich auf dem konservativen Lager. Die Mobilisierung der Menschen hat vor allem damit zu tun, ob sie strategisch meinen, ob es wichtig ist, jemanden da zu schicken und vor allem den oder diejenige auszuwählen, von dem man annimmt, dass er dann an der wirklichen Wahl, die im April oder Mai stattfindet, dann die Partei gut vertreten kann. Inzwischen ist in der Mitte der Parteienlandschaft mit Emmanuel Macron eine Bewegung entstanden und eine Persönlichkeit, die offensichtlich ziemlich viel aufsaugt aus der Wählerschaft der Partei Sozialist. Und auf der linken Seite der Partei Sozialist ist auch eine große Persönlichkeit, also die etwas charismatisch ist, für diejenigen, die ihn mögen. Mélenchon zieht auch einen Teil der Wählerschaft an. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass nicht sehr viele sich als berufen fühlen, an diesem Wochenende für die Vorwahl der Partei Sozialist zu wählen.
Unsere Korrespondentin in Paris, deren Bericht wir eben gehört haben, beschreibt, dass die Linke ausgezehrt ist und sich gegenseitig kannibalisiert. Aber ist denn die Zersplitterung tatsächlich so dramatisch? Die beiden Kandidaten der Sozialisten, Valls und Hamon, die bieten ja durchaus Alternativen. Die Franzosen haben die Wahl.
Ja, das stimmt, aber es hängt davon ab, ob sie nur die Parti Socialiste als Partei betrachten oder ob sie das gesamte linke Lager betrachten. Wenn sie das gesamte linke Lager betrachten, entsteht der Eindruck, dass mit Mélenchon ein linkes Angebot, sagen wir mal, da ist, wogegen Hamon mehr oder weniger nicht viel anderes anzubieten hat. Und auf der anderen Seite, auf dem konservativen Lager oder ja, konservativen Lager der Parti Socialiste, steht Manuel Valls, der bis vor kurzem Premierminister in Frankreich. Aber sein Angebot hat sehr viel gemeinsam mit dem Angebot des Neuankömmlingen Emmanuel Macron, der den Vorteil hat für viele Wähler, dass er noch nicht Regierungschef gewesen ist und von dem einiges erhofft wird, was Manuel Valls nicht hat anbieten können in den Jahren, wo er an der Regierung war. Insofern ist diese Vielfalt, wenn man will, diese traditionelle Vielfalt, so Mitte und links und rechts im linken Lager, diesmal ziemlich dramatisch für die Partei Socialist als solche, denn da ist weder für Valls noch für Hamon ein wirklicher Platz zu finden.
Nun werden ja Wahlen nicht nur in Hauptstädten entschieden, also nicht nur in Paris, sondern vor allen Dingen in La France profonde, im ländlichen Frankreich. Also es entscheiden die Wähler in der Normandie, in der Provence, in der Dordogne. Sind die Sozialisten dort überhaupt präsent? Sprechen deren Kandidaten die Sprache dieser Franzosen?
Ja, also man soll sich auch von dem Ausland aus kein falsches Bild von Frankreich machen. Die unterschiedlichen Parteien haben auch von der Geschichte her eine ziemlich jeweilige wichtige Position in der sogenannten Provinz, wie man hier sagt. Und wenn Sie sich eine Karte anschauen, dann merken Sie, dass der Südwesten Frankreichs und insgesamt also eher der westliche Teil Frankreichs eher linksorientiert ist. Und es gibt auch Bastionen der Parti Socialiste oder sogar früher mal der Parti Kommunist im Zentrum des Landes. Es gibt wohl eine Wähler der Parti Socialist auf dem Lande auch. Auf dem Lande, da müssen Sie auch verstehen, was es in Frankreich auch bedeutet. Es gibt das Land, aber das sind kleine Städte auf dem Land. Das Problem ist wiederum dasselbe wie in den Städten, dass hier die Parti Socialist wohl jetzt an der Macht ist und all diejenigen, die ein bisschen enttäuscht sind und der Meinung sind, dass die Versprechen von François Hollande vor 5 Jahren nicht eingegangen sind, können sich vielleicht überlegen, ob sie nicht etwas anderes probieren wollen. Entweder ein bisschen linker, wenn sie meinen, dass es, wie man so hört, ein Verrat in Anführungszeichen von François Hollande gegeben hat, oder ein bisschen mehr in die Mitte des Parteienspektrums mit diesem sehr sozialdemokratischen Angebot des Emmanuel Macron, der sowohl liberal ist als auch sozial und sich vor allem als fortschrittlich gibt. Und das ist das Problem der Partei Socialist. Sie hat Schwierigkeit als Partei noch das Image des Fortschritts zu vermitteln.
Sie haben eben die Kommunisten auch erwähnt. Es haben ja viele Franzosen, die früher kommunistisch gewählt haben, inzwischen sich dem rechten Front National angeschlossen oder haben ihn gewählt. Kämpfen die französischen Sozialisten überhaupt noch um diese Wähler?
Ja, das ist ein Phänomen, das man in vielen anderen Ländern in Europa feststellen kann, sodass man sich die Parteienlandschaft nicht als horizontal vorstellen soll, sondern eher als einen Kreis oder ein Hufen, wenn Sie wollen, dass die Übergänge von extrem links nach extrem rechts viel häufiger sind, als man glaubt. Das ist auch zu verstehen wegen des Angebotes solcher, sagen wir mal, radikalen Parteien, die entweder auf die Revolution hinführen oder auf die Beseitigung des Systems in Anführungsstrichen. Das Problem ist tatsächlich für das linke Lager, dass hier einige Wähler zurückzuholen sind mit einem Angebot, dem man auch Glauben schenken kann. Und dabei ist es nicht erstaunlich, dass Benoît Hamon, der eher links in der Parti Socialist, mit seiner Idee eines Gehalts für jeden, egal ob er arbeitet oder nicht, viel mehr Stimmen bekommt als der ziemlich traditionelle republikanische Manuel Valls. Vielleicht kann er mit dieser Linie einige an sich ziehen. Seine Idee ist, dass in der Zukunft es nicht genügend Arbeit für jeden geben wird und das, was vor uns steht, ist ein völliges Überdenken unseres Verhältnisses zur Arbeit und dass das Geld, das die Menschen bekommen, also ein Einkommen, im Grunde nicht davon abhängen soll, dass man arbeitet oder nicht, sondern dass alle ein Anrecht hätten auf ein Monatsgehalt. Das ist vielleicht eine Sprache, die die Menschen, die über auf die andere Seite übergeschwappt sind, dass sie dann zurück, sagen wir mal, nach Hause in das linke Lager kommen. Aber das werden uns die Wahlen zeigen. Aber die Vorwahlen werden nicht alles sagen.
Ganz kurz Ihre persönliche Prognose für die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Wird es auf einen Kampf zwischen einem Kandidaten der Sozialisten und Marine Le Pen rauslaufen?
Wissen Sie, Prognosen sind immer schwierig, kompliziert und in der letzten Zeit ganz besonders. Ich glaube, ich würde mich da nicht trauen. Aber ich würde es fast schon ausschließen, dass der Vertreter der Parti Socialist, der an dieser Wahl teilnimmt, überhaupt eine Chance hat, in die Stichwahl zu kommen. Das würde bedeuten, dass er Nummer 1 oder Nummer 2 in der Reihenfolge der Prozentsätze erreicht. Und das ist aus heutiger Sicht überhaupt nicht vorauszusehen.
Erläuterung der französischen Politikwissenschaftlerin. Sie heißt Hélène Millard de la Croix. Für H2 Kultur der Tag, für unsere Recherche Europas Sozi Seit an Seit. Ja, wo schreiten Sie denn? In Frankreich taumeln sie eher, anders als in Deutschland, wo Kanzlerkandidat Martin Schulz eine gewisse Aufbruchstimmung für die SPD erzeugt, jedenfalls in dieser Woche. Ob Schulz wohl jene Leute in Brandenburg erreicht, die die Schriftstellerin Julie C. in ihrem Roman »Unter Leuten« beschreibt? Den Soziologen Gerhard beispielsweise, dessen Nachbar illegal Müll im Garten verbrennt und den das weit mehr beschäftigt als Politik.
Am zweiten Tag der Befeuerung, als langsam klar wurde, dass es sich nicht um vorübergehende Müllverbrennung, sondern um eine gezielte Aktion handelte, hatte Gerhard seinen Vorgesetzten bei der Naturschutzbehörde in Plausitz angerufen. Gegen 8 am Abend hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Vor dem Haus parkte ein Streifenwagen. 2 picklige Jungen in Uniform standen auf der Fußmatte. Gerhard blickte zur Grundstücksgrenze. Dort brannte kein Feuer, nicht der kleinste Funken war zu sehen. Das Problem hat sich wohl bereits gelöst, sagen die Jungen und tippen sich an die Mützen. Gerhard stammelte einen Dank und sah dem abfahrenden Streifenwagen hinterher. Das Fahrzeug war noch nicht außer Sichtweite, als Schaller nebenan mehrere Autoreifen zur Grundstücksgrenze trug. Kurz darauf hantierte er mit einem Benzinkanister. Jule war tiefer in die Kissen gerutscht. Sie lag mehr auf dem Sofa, als dass sie saß. Aus glasigen Augen sah sie zu ihm herauf. »Es kann nicht sein, dass wir nichts tun können«, murmelte sie. Gerhard nickte und strich ihr beruhigend über die Stirn. »Keine Sorge, Liebes, wir werden etwas tun.« Als Soziologe hatte sich Gerhard von Anfang an für die dörflichen Beziehungen interessiert und 3 Jahre waren lang genug, um etwas darüber zu lernen. Obwohl Unterleuten keine 100 Kilometer von Berlin entfernt lag, hätte es sich in sozialanthropologischer Hinsicht genauso gut auf der anderen Seite des Planeten befinden können. Unbemerkt von Politik, Presse und Wissenschaft existierte hier eine halb anarchische, fast komplett auf sich gestellte Lebensform, eine Art vorstaatlicher Tauschgesellschaft, unfreiwillig subversiv, fernab vom Zugriff des Staates, vergessen, missachtet und deshalb auf seltsame Weise frei. Ein gesellschaftstheoretisches, nein, gesellschaftspraktisches Paralleluniversum. Geld spielte eine geringere Rolle als die Frage, wer wem einen Gefallen schuldete. Um in diesem System etwas zu bewegen, musste man Teil des Systems werden. Gerhard brauchte Verbündete, mit anderen Worten Schuldner.
Gehört dieser Soziologe, Gerhard, zur Kernwählerschaft der SPD? Eher nicht. Aber er ist ja auch nur eine literarische Figur von Juli C. Wichtige Wahlen stehen in Europa an, im Frühjahr in Frankreich, in Deutschland ebenfalls im Frühjahr und dann im Bund im Herbst. Als erstes aber sind die Holländer dran. In allen drei Ländern konkurrieren die Sozialdemokraten mit Populisten vom rechten Rand um Wählerstimmen. In Deutschland ist das die AfD, in Frankreich der Front National und in den Niederlanden mit der Freiheitspartei des Geert Wilders. Wie in Deutschland, so sitzen auch in Den Haag Sozialdemokraten mit in der Regierung. Aber schaut man die Umfragen an, bestehen Zweifel, ob das nach der Wahl im März so bleibt. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Es wird turbulent im niederländischen Wahlkampf. Bisher hieß es jeder gegen jeden, jetzt heißt es alle gegen einen, gegen Geert Wilders und seine rechtsextreme Freiheitspartei. In Umfragen auf Erfolgskurs, aber die Linksparteien wollen Wilders stoppen, gemeinsam mit ebenso charismatischen Figuren. Im Mittelpunkt eine junge Wilde mit blonder Mähne und energischem Auftritt, Lilian Mareinsen. Die 32 Jahre alte Sozialistin macht es Wilders nach. Sie setzt auf Provokation, auf saftige Twitter-Sprüche. Viel Aufregung nach einem Tweet über den Zustand der Altenpflege. Viele Heime seien so miserabel, dass sich die Bewohner lieber umbringen. Ich finde, das ist ein Thema in den Niederlanden. Hier herrscht Pflegekapitalismus. Und ich spreche die möglichen Folgen für die Menschen an. Der Pflegenotstand plötzlich das große Thema. Geert Wilders Lieblingsthema, Wettern gegen Ausländer, aus den Schlagzeilen verdrängt. Emil Römer, Chef der niederländischen Sozialisten, ist zufrieden. Die meisten Menschen wollen in einem Land leben, wo wir nicht wegschauen, sondern hinschauen. Sie wollen eine Partei wählen, die Probleme löst.
Die nooit wegkijkt van problemen.
Geert Wilders sei ein kleiner Donald Trump. Sein Motto, die Niederlande wieder für uns, nichts weiter als leeres Gerede.
Jung, alt, Mann, Frau.
Ob jung oder alt, Mann oder Frau, weiß oder schwarz, alle wollen das Gleiche. Faire Einkommen, bezahlbare Krankenversicherung, gleiche Bildungschancen, ein bezahlbares Haus. Und wenn es sein muss, auch ein leckeres vegetarisches Schnitzel, ohne dass die Rechten gleich dagegen klagen. Solche Sprüche kommen an. Ein Trend, von dem auch die Sozialdemokraten unter Lodewijk Asscher profitieren. Ihr Spitzenkandidat setzt auf Emotionen gegen Fremdenfeindlichkeit. Sein Sohn habe viele ausländische Freunde im Fußballverein.
Sie spielen zusammen, sie winnen zusammen, verlieren zusammen.
Sie spielen zusammen, sie gewinnen zusammen, sie verlieren zusammen, sie sind Freunde.
Dann bin ich hopeful.
Wenn das so bleibt, habe ich Hoffnung. Aber wie wird das später? Werden sie die gleichen Chancen haben? Werden sie Freunde bleiben? Ich hoffe das Erste. Aber ich fürchte das Letztere.
Ich hoffe, het Erste, aber ich vrees het Laatste.
Erstaunlich dabei, der Name Geert Wilders wird im Wahlkampf seiner Gegner nie genannt. Noch sind die Sozialdemokraten Juniorpartner der konservativen Regierungspartei von Ministerpräsident Mark Rutte. Juniorpartner wollen sie aber nicht bleiben. Helfen könnten ihnen dabei die Grünen und, klein aber einflussreich, die sozialliberale Partei DS70 unter Alexander Pechtold. Sein Ziel im Wahlkampf:
nicht weiter ausgerollt in Polarisation, zoals auch in der vorigen Kampagne ist gebeurt.
Nicht wieder polarisieren, zusammenarbeiten.
Das Vertrauen in die Politik, dass wir das gaan herstellen.
Das Vertrauen in die Politik muss wieder hergestellt werden. Immerhin eines haben sie geschafft. Geert Wilders und sein Wüten gegen alles Fremde rücken in den Hintergrund. Die Strategie seiner Gegner, sich gar nicht erst einlassen auf solche Debatten, stattdessen eigene Themen setzen. Am Ende könnte diese Rechnung aufgehen. Dabei hilft ihnen die traditionell große Parteienlandschaft. Dass es für eine Anti-Wilders-Koalition reicht, damit rechnen auch die Parteienforscher. Diese Koalition könnte aber ausgesprochen links ausgerichtet sein. Der große Verlierer in diesem Fall, nicht unbedingt Geert Wilders, aber der konservative Noch-Regierungschef Mark Rutte. Inhaltlich setzt er sich nur zaghaft gegen Wilders ab. Das mangelnde eigene Profil könnte ihm am Ende schaden.
Aber wenn wir das richtig verstanden haben, dann weckt auch die Lage der niederländischen Sozialdemokratie keine roten Träume. Seit an Seit schreitet die europäische Sozialdemokratie keineswegs. Sie schleppt sich eher mit Atemnot dahin. Ganz anders als der leichtfüßige Wähler und die mobile Wählerin. Wohin schreiten die? Richard Hilmer, Sie untersuchen diese Wählerbewegungen mit Ihrem Institut in Berlin, Policy Matters. Sie sind deren Geschäftsführer. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Wir hatten im vergangenen Jahr mehrere Landtagswahlen. aus denen muss die SPD Schlüsse ziehen, wie und für wen sie Wahlkampf machen soll. Beispiel Mannheim, da hat die SPD ihr einziges Direktmandat an die AfD verloren. War das nicht ein Menetekel für die Partei?
Die Partei hatte einige herbe, deftige Niederlagen zu verarbeiten gehabt. Mannheim, insgesamt Baden-Württemberg, war ein Land, wo die SPD desaströs abgeschnitten hat. Sachsen-Anhalt war ein anderes. Und auch in Berlin reüssierte sie nicht. Aber das Bemerkenswerte war eben, dass im Gegensatz zur CDU, die sozusagen als eben auch Regierungspartei im Bund, Regierungspartner im Bund, alle Parteien, alle Wahlen verloren hatte, hatte die SPD in Rheinland-Pfalz und auch in Mecklenburg-Vorpommern sich noch behaupten können als klar stärkste Kraft, und sie konnten sogar in beiden Fällen absolut an Stimmen gewinnen. Also die SPD muss sich ziemlich genau angucken, mit welchen Angeboten sie an die Wähler herantritt.
Genau. Und an wen soll sie denn herantreten? An die Abgehängten, von denen man jetzt im US-Wahlkampf so viel hörte? Und wer sind die überhaupt in Deutschland?
Also die SPD war immer dann erfolgreich, wenn es ihr gelungen ist, sozusagen einen klassischen Verbund, eine Koalition zu schaffen zwischen den einfachen Bevölkerungsschichten, also durchaus auch den Arbeitern wie in Rust Belt in Amerika und der progressiven Mittelschicht. Dann ist die SPD erfolgreich, wenn ihr das gelingt. Zuletzt ist ihr insbesondere der Zugang zu den einfachen Bevölkerungs- und auch Bildungsschichten abhanden gekommen ist. Mannheim 2 zum Beispiel, klassische, traditionelle Arbeiterhochburg. Noch vor kurzem der einzige Wahlkreis, den die SPD in Baden-Württemberg direkt eingenommen hat. Jetzt hat sie ihn an die AfD verloren. Das zeigt sich schon, da gibt es Parallelen auch zu Frankreich, zu Holland und auch zu Amerika. Die SPD als auch die sozialdemokratische Kraft in Deutschland hat hier Probleme.
Mhm. Gehen wir in die Zukunft und schauen darauf, was die SPD jetzt mit einem Kanzlerkandidaten im Rücken in Nordrhein-Westfalen womöglich stemmen kann. Sie regiert dort mit den Grünen, wird das fortführen wollen. Auf welche Wählergruppen muss sich die Partei dort konzentrieren und welche muss sie anderen überlassen?
Also gerade in Nordrhein-Westfalen ist natürlich traditionell Hochburg, das besteht aus einer ganzen Reihe von Hochburgen der Sozialdemokraten. Da sind eben die Arbeitnehmer die zentrale Klientel für die SPD, die muss sie erreichen. Das ist ihr zuletzt bei den Landtagswahlen gut gelungen. Sie hat da sicherlich derzeit etwas mehr Schwierigkeiten als bei den letzten Wahlen. Sie muss wieder Anschluss finden, will sie eben ihre Position als führende Partei in Nordrhein-Westfalen verteidigen. Das geht nur, wenn sie in dem Bereich, der für ihre Wählerschaft am wichtigsten ist, der ganze Bereich soziale Gerechtigkeit, ein sehr differenzierter, heterogener Bereich, wenn sie dort ausreichende Angebote liefert, das schließt im Übrigen auch die Flüchtlingspolitik mit ein. Auch sie muss eingebettet sein in eine gesamte Gesellschaftspolitik, getragen von sozialer Gerechtigkeit.
Und ist Martin Schulz jetzt der richtige Kandidat für die SPD? Ist dieser Rückenwind, von dem jetzt so viel die Rede ist, mehr als ein Strohfeuer?
Er ist auf jeden Fall erstmal ein Hoffnungsträger, denn es ist schon tatsächlich bemerkenswert, dass bei den Umfragen sich zeigt, bei der Direktwahlfrage, dass Schulz auf Augenhöhe mit der Bundeskanzlerin agiert. Das ist sehr überraschend und zeigt, er kann zumindest Leute erreichen, kommunikativ erreichen, was Gabriel eben zuletzt nicht mehr gelungen ist. Womit er sie erreicht dann, das hängt sicherlich sehr stark jetzt von der Programmarbeit ab. Denn die SPD ist im Bund so ein Stück weit so als Reparaturbetrieb der Bundesregierung verkommen. Sie hat zwar sicherlich eine ganze Reihe von wichtigen Projekten angestoßen, Mindestlohn, Rente mit 63, aber das war sozusagen immer noch so ein bisschen Reparatur alter SPD-Politik. Sie muss jetzt auch in die Zukunft sehen und muss Angebote vorlegen, die die Bürger, eine ausreichende Zahl von Bürgern, und das sollten aus Sicht der SPD schon mehr sein als die 25, die sie zuletzt bekamen, erreichen kann.
Richard Hilmer von Policy Matters in Berlin. Besten Dank. Und wir verlassen noch mal ganz kurz Deutschland und wenden uns einen kurzen Augenblick Portugal zu. Das tun wir, weil die europäischen Sozialisten ja nicht überall mit dem Rücken an der Wand stehen. In Portugal stellen die Sozialisten den Ministerpräsidenten, wenn auch nur in einer Minderheitsregierung. Aber seit sie das tun, schlagen sie sich wacker. Marc Dugge.
Führende Sozialdemokraten in Europa dürften Antonio Costa beneiden. Der portugiesische Regierungschef steht glänzend da, zumindest was die Umfragewerte seiner Partei angeht. Wären heute Wahlen, würden seine Sozialisten nochmals 5 Prozentpunkte mehr bekommen als vor einem Jahr, während die Konservativen verlieren. Während sich die Sozialisten andernorts an der Macht verschleißen, werden sie in Portugal offenbar immer beliebter. Das dürfte vor allem daran liegen, dass sich die Linksregierung vom strikten Sparkurs der konservativen Vorgänger verabschiedet hat. João Teixeira Lopes ist Soziologe und Wirtschaftsexperte des Linksblocks.
So it is trying to inverse
Wir wollen damit die Austeritätspolitik rückgängig machen, auf eine sehr umsichtige Art. Wir wollen Ärmeren helfen, deswegen haben wir den Mindestlohn um 20 Euro angehoben. Das ist wenig, sorgt aber für eine polemische politische Debatte. Dabei ist es eine Politik, die ganz klassisch sozialdemokratisch ausgerichtet ist. Wir sind keine Radikalen, predigt Ministerpräsident Costa immer wieder. Von den Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt, im Rentensystem oder im Gesundheitssystem wolle er nichts zurücknehmen, sagte er. Gleichwohl hat er den gesetzlichen Mindestlohn leicht angehoben, Beamtenlöhne erhöht und dem öffentlichen Dienst eine 35-Stunden-Woche zugestanden. Er hat 4 gesetzliche Feiertage wieder eingeführt und die Privatisierung der staatlichen Fluglinie TAP gestoppt. Das alles kostet Geld. Der deutsche Finanzminister Schäuble lässt beim Thema Portugal kaum eine Gelegenheit aus, seine Sorgen kundzutun. Im vergangenen Februar sagte er,
Portugal wird gut beraten sein, nicht weiter die Märkte zu beunruhigen, indem man die Vermutung schürt, dass man von dem eingeschlagenen Weg zurückgehen will. Und das wäre sehr gefährlich für Portugal.
Tatsächlich musste sich Portugal schon einmal mit einem 78 Millionen Euro Kredit aushelfen lassen. Das Land musste zeitweise unter den Rettungsschirm. Sorgen, dass das bald wieder geschehen könnte, wischt Regierungschef Costa vom Tisch. Er ist der Überzeugung, dass die Wirtschaft wieder besser in Gang kommt, wenn die Portugiesen mehr Geld in der Tasche haben. João Teixeira Lopes vom Linksblock.
They were economically stupid and socially unfair.
Die Austeritätspolitik war aus wirtschaftlicher Sicht dumm und in sozialer Hinsicht unfair. Zwar ist das Staatsdefizit etwas gesunken, aber der soziale Preis ist sehr hoch, gerade auch auf lange Sicht. Viele gut Ausgebildete wandern ab, über 20.000 Menschen pro Jahr. All diese Menschen gehen unserer Wirtschaft verloren, eine verlorene Generation. Tatsächlich hat sich Costa aber nicht völlig vom Sparkurs verabschiedet. Er setzt auf höhere Steuern für Mineralöl, Tabak, zuckerhaltige Getränke oder Immobilien. So will er die Staatsschulden senken. Die Wirtschaftszahlen scheinen seinem Kurs recht zu geben. Das Land hat es geschafft, sein Haushaltsdefizit zu senken und wieder unter die Maastricht-Grenze von 3,0% zu kommen. Nichtsdestotrotz ist die Schuldenlast in Portugal weiter enorm. Das Wachstum ist nach wie vor schwach, das wirtschaftliche Umfeld schwierig. Konservative Wirtschaftsexperten befürchten, dass die Haushaltsplanung der Regierung viel zu optimistisch ist. Sein Optimismus hat Regierungschef Costa allerdings bisher nicht geschadet. Im Gegenteil.
Mit den portugiesischen Sozialisten könnten die französischen und die deutschen also durchaus Seit an Seit marschieren, wenn sie es denn wollen und können. Aber wollen und können sie es? Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Frankreich, die Niederlande und Deutschland haben ganz wichtige Richtungswahlen in diesem Jahr vor sich. Da geht es auch und in erster Linie um das Schicksal der Sozialdemokratie, darum, wer Kanzler oder Präsident wird. Da geht es aber auch um die Zukunft Europas. Was wäre dieses Europa ohne Sozialisten und Sozialdemokraten?
Es wäre jedenfalls das, was Martin Schulz, der Kandidat, gerade vor 2 Tagen bei seinen ersten Worten nach der Nominierung gesagt hat. Es wäre weniger sozial und weniger demokratisch. Das wird genau die Intention sein müssen, mit der er antritt. Es wird darum gehen, deutlich zu machen, dass gerade in diesem Jahr, wo wir in all den Staaten ja einen Andrang von Rechtspopulisten erleben, die auch deshalb erstärkt sind, weil wir es mit einer Austeritätspolitik in den letzten Jahren zu tun hatten, mit einem Sparen in die Krise. Denn wir alle wissen, man kann die Haushaltsführung nicht verbessern, dadurch, dass man immer weiter spart und damit den Leuten weniger in der Tasche lässt, die aber auch weniger ausgeben lässt. Dagegen gilt es, ein anderes Konzept von sozialem Europa geltend zu machen. Dafür braucht es die Sozialdemokratie.
Wenn aber die Sozialdemokraten weiter eine prägende Kraft bleiben wollen, in Deutschland, in den Niederlanden, als Sozialisten in Frankreich, geben Sie mal 3 Stichworte, wie die Ansagen an die Wähler lauten müssen.
Naja, gucken wir uns heute die Lage vor allem in Deutschland an, denn das ist ja für uns das am relevantesten Seiende. Das ist vor allem erst einmal die Tatsache, dass diese Sozialdemokratie, für die jetzt Martin Schulz steht, zunächst einmal wieder überhaupt zu einem Mut und zu einem Stolz auf ihre Partei kommen muss. Es muss Abschied genommen werden von dem, was hier unter Agenda 2010 formuliert ist, also den Verwerfungen der Schröder-Ära. Das ist übrigens die gleiche Krisendiagnose, wie wir sie gegenwärtig auch in England haben, wie wir sie in Frankreich haben. Hollande hat ja auch dort verheerend gewirkt. Die Sozialdemokratie hat ein Stück weit ihren Stolz verloren. Sie muss sich wieder stärker auf ihre sozialen Traditionen besinnen, genau wie es in dem Beitrag aus Portugal zum Ausdruck kam. Sozial und für mehr Gerechtigkeit zu stehen und damit letztlich auch die beste Versicherung zu sein gegen rechten Populismus, das ist die Ansage, die alle Sozialdemokraten in diesem Jahr brauchen.
Die Intellektuellen in Deutschland, in der alten Bundesrepublik, haben in den 60er und frühen 70er Jahren sich ganz offen zur SPD bekannt. Tun Sie es auch?
Ich würde zumindest sagen, ich tue es und ich glaube, manche Intellektuelle würden heute sagen, wir brauchen die Sozialdemokratie dringender denn je, weil wir, und das ist das Problem, wir letztlich eine auch Entleerung des Intellektuellen im politischen Betrieb haben. Es gibt heute eine Ferne überhaupt auch intellektueller Schichten, geistiger Schichten von der Parteiendemokratie, die dramatisch ist. Die Sozialdemokratie hat tatsächlich in den letzten Jahren enorm an Zuspruch unter Intellektuellen oder überhaupt nur unter Geistesarbeitern verloren. Das heißt, diese Tatsache, dass die Sozialdemokratie zwei Lücken schließen muss, einerseits zu den arbeitenden Schichten, was vielleicht noch viel dramatischer ist, wo wir ja sehen, dass die Rechtspopulisten zunehmend die neuen Arbeiterparteien werden, aber andererseits auch zu den Schichten, die früher vorgedacht haben. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir haben so etwas gehabt in den letzten 20 Jahren wie eine Entfernung insgesamt der geistigen Schicht von den Parteien. Das betrifft übrigens auch die Christdemokraten. Und dort gilt es in beiderlei Richtung wieder Kräfte zu sammeln. Wir müssen uns bewusst machen, dass beide, ich kann man ja fast sagen, Familien des Politischen, die Konservativen wie die Sozialdemokratischen, entscheidend sind als Alternativen in unserer Demokratie. Und darauf kommt es an.
Ein Kampf um die Köpfe?
Findet
diese Auseinandersetzung um diese Köpfe und Stimmen überhaupt noch auf der Straße statt oder auch schon auf Twitter wie in den USA? Anders gefragt, sollte Martin Schulz als Kanzlerkandidat das rasch lernen, 140 Zeichen schreiben, möglichst morgens um 3 Uhr?
Nein, das wird es nicht sein. Im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Verständigung darauf, dass Twitter-Botschaften Stimmesätze, wie sie gegenwärtig Donald Trump zum Besten gibt, nicht die Demokratie machen, beziehungsweise im Gegenteil sogar die Demokratie auf die Hunde bringen. Es ist was anderes, was gefragt ist. Martin Schulz wird wieder eine ganz andere eine Diskussionskultur praktizieren müssen. Es wird wieder um die Auseinandersetzung gerade in diesem Jahr, da sich ganz Europa in der Zange, im Zangenangriff befindet, auf der einen Seite durch Donald Trump, auf der anderen Seite aber auch gegenüber einer russischen Attacke, die natürlich auch an der Zerstörung Europas ein Interesse hat. In dieser Situation wird es darum gehen, viel intensiver die wirklichen Projekte für Europa, aber auch für die einzelnen Nationalstaaten zu diskutieren. Und da kommt es dann auch tatsächlich darauf an, die Straße nicht den Rechten zu überlassen. Wir erleben ja gegenwärtig, dass wir Aufmärsche heute eher von rechts haben, als noch in den 60er Jahren, als damals gewissermaßen die Eroberung der Straße von links begann, die dann auch zu einem enormen Zufluss in die Sozialdemokratie geführt hat. All die 68er, die später in die Sozialdemokratie gegangen sind, haben zu einer enormen Stärkung auch des parlamentarischen Systems geführt.
Albrecht von Lucke, besten Dank.
Ich danke Ihnen.
Passanten, eingespiegelte Episoden auf endlosen Glasfassaden der Amtsgebäude erscheinen dort lautlos, ihr Gehen, ihr Stehen, ihr Quertreiben, sacht wie Gebete und Fensterleder. Ein schillernder Putzmittelfilm, der abläuft. Wie immer, hält man sich so nicht den Blick frei aufs Wesentliche? Die Kanten der Bauelemente spalten die Masse in Gleichmaß, die Brechstangen setzen beim Einzelnen an. Jener im Rhythmus der Statik zerstückelte Körper ist doch mit gewaltlosen Massakern lange vertraut. Er war stets gewöhnlich, war vertikal, war Ware. Aber was bleibt, ist Statistik. Sie wischen vorüber, unfassbare Massen mit Wolkengewohnheiten, Leute zerstreut, wie Wolken, die hohe Himmel wiegen, zu leicht befinden, man lauscht ihnen nach, wie sie lautlos weiterziehen, wie etwas sie von ihren vorgegebenen Zielen abzieht. Ungehörig, niemandem hörig, sie horchen auf nichts.
Sie horchen auf nichts, schreibt die in Essen geborene Schriftstellerin Marion Poschmann in diesem Gedicht über die breite Masse. Für die SPD wäre das fatal. Sie muss nämlich jetzt alles tun, damit sie gehört wird. Wenigstens hat sie seit dieser Woche einen Kanzlerkandidaten. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.